Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Boden und Ständig hier in dieser letzten Aprilwoche. Ich muss sagen, mit bestem Wetter bei uns. Carina, wie ist die Lage bei euch und wie geht's dir heute? Und hallo, Carina.
Ja, hallo Johannes und hallo an alle Zuhörer. Ich bin auch da. Ja, die Sonne scheint. Es könnte schöner nicht sein. Eigentlich, wobei es tatsächlich schon wieder sehr trocken ist und wir doch ein bisschen Regen für Zuckerrüben, Kartoffeln und Co. gebrauchen können. So ist die Lage hier, ja.
Ja, das hört sich so ähnlich an wie bei uns. Aber bevor wir jetzt mit dem Wetter wieder weitermachen und an der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben heute wieder natürlich einen sehr interessanten Gast dabei, also bleibt dran.
Ja.
Weil wir haben nämlich, letztes Mal habe ich nämlich noch gedacht bei der Aufnahme, wir steigen immer direkt so ins Wetter oder in irgendwas ein. Das Feedback, aber lass uns mal das Feedback jetzt heute mal zuerst machen und dann steigen wir wieder voll ein ins Wetter.
Okay. Hast du mich mal schön ausgebremst hier.
Ja, tut mir leid, aber...
Nee, alles gut. Ja, Feedback kann man natürlich auch wieder einiges bekommen, also... So mit auch diesmal ein bisschen off-topic. Hannes hatte mir zum Beispiel geschrieben, krass, macht ihr das wirklich jeden Montag, morgen nach Termin? Ich würde das im Leben nicht schaffen. Also er meinte unsere Podcast-Aufnahme, auf die Story hat er reagiert.
Ja.
Da habe ich dann auch geschrieben, ja, jeden zweiten. Wobei man muss ja auch dazu sagen, wenn jetzt nicht gerade sonst was los ist, also es kommt ja auch schon mal vor, dass wir die Folgen verschieben, so ehrlich können wir ja sein. Wir sind da natürlich sehr flexibel, aber versuchen natürlich, also wir haben es bisher auch noch immer geschafft, ne, dass die Folge...
Ja, wir verschieben ja nicht die Folgen, sondern die Aufnahme. Nee,
genau.
Ich klopfe jetzt auf Holz hier, ne? Wir haben noch nie eine Folge nicht veröffentlichen können, wie du schon gesagt hast, weil wir nicht aufgenommen haben. Das hat bisher immer geklappt.
Nee, weil auch wenn dann zum Beispiel Ernte ist oder so, ne, da sind Johannes und ich natürlich dann zur Erklärung in einem engen Austausch, um dann halt auch je nachdem schon mal zu gucken, ob wir es dann irgendwie früher oder später oder am Abend oder vielleicht an einem Regentag oder so machen. Also das gucken wir dann schon. Oder wenn Johannes auch mal unterwegs ist, dann aber daraufhin hat er dann auch nochmal geschrieben, das würde er im Leben nicht schaffen, aber dass es immer sehr informativ ist und er gerne dabei ist. Also so viel zum organisatorischen unserer Podcast-Folgen.
Aber Katharina, da muss ich nochmal kurz reingrätschen und an der Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bedanken auch an unseren Cutter im Hintergrund, Martin.
Ja.
Weil ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen, letzte Woche oder bei der letzten Aufnahme habe ich nämlich vergessen, die Daten loszuschicken an Martin.
Johannes.
Und am nächsten Tag kam dann Patrick zu mir und sagt, ja, er hätte noch gar nichts gehört, wie das denn aussehen würde mit der Folge, ob wir die aufgenommen haben. Ich so, ja. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich habe gar nicht die Daten verschickt. Und dann hat Martin aber dort trotzdem noch hingekriegt, die dann rechtzeitig bis Mittwoch zu schneiden und so, dass wir dann wie immer donnerstags veröffentlichen können. Also, heute habe ich direkt schon aufgeschrieben, direkt Daten verschicken, dann ist das auch erledigt. Und
musst du dir das auch schon aufschreiben?
Ja, aber du weißt ja, dann ist das so, dann die Podcast-Aufnahme ist zu Ende. Dann macht man irgendwie sein Handy, guckt man drauf und hat dann 10 Anrufe in Abwesenheit. Dann denkt man, ja komm, einen kann ich schon mal anrufen und dann ist der Rest schon wieder vergessen. Die Daten dann zu verschicken ist dann schon wieder. Aber jetzt sind wir wieder geschweift,
ja, genau.
Du hast ja noch mehr Feedback gekriegt, nämlich.
Genau, ansonsten habe ich viel Feedback aus der Kartoffelbranche auf jeden Fall auch bekommen, die dann mir auch geschrieben haben, dass sie beim Kartoffelfräsen, Kartoffeldämmefräsen so oder beim Kartoffellegen die Folgen gehört haben. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, die fing an mit, so, heute 12 Folgen Boden und Ständig gehört. Und also sie ging noch weiter, weil dann Feedback auf einige Folgen da in einem war. Und dann habe ich auch nur zurückgeschrieben, 12 Folgen mit 20 Fragezeichen, weil... Also, ne, wenn wir mal davon ausgehen, dass so eine Folge ja im Schnitt ist es ja schon ein Stündchen, ne? Die einen sind vielleicht was länger mit Gast oft, dafür sind wir beide vielleicht manchmal ein bisschen schneller fertig. Also sagen wir mal eine Stunde, dann sind das halt 12 Stunden von uns beiden volle Dröhnung, würde ich sagen. Ja, und daraufhin kam dann auch zurück, dass er die 12 Folgen tatsächlich gehört hat und das beim Pflügen. Also Respekt an der Stelle.
Da können wir auch froh sein, dass in der Landwirtschaft noch immer so lange Arbeitstage gemacht werden, dass man auch so viele Folgen an einem Tag hören kann, oder Carina?
Ja.
Zumindest in der Saison.
Ja, traurig, aber wahr.
Ja, wenn, ja. Ja, ja, also jetzt, ja, ist traurig ja. Andererseits, aber man ist ja auch froh als Landwirt, wenn man viel schafft an einem Tag.
Natürlich, aber ich musste gleich auch schon wieder so ein bisschen an die Folge zurückdenken mit Maschinenring, wo es ja auch kurz um das Thema ging, ne, von wegen Angestellte beziehungsweise ja, Betriebshelfer ja. und Stunden ja. und also ja. ich weiß jetzt nicht, ob er selbstständig ist oder aber angestellt ist und so weiter. Also das meinte ich mit traurig, aber
ja.
war. Also es ist ja wie es ist, das wissen wir ja alle, aber dass das nicht immer so wie soll ich das sagen, rechtens alles ist, das steht mal ja. auf einem anderen Blatt Papier. Ja, dann habe ich noch Feedback bekommen, dass in der Chipstüte, das wusste Leon, wohl 150 Gramm sind. Zu meiner Schande, ich habe nicht nachgeguckt.
Ja.
Und ansonsten eigentlich alles wie immer durchweg, dass es interessant ist und Spaß macht zuzuhören und ja, auch die Nachfrage, wie wir das machen mit dem Kartoffeln häufeln, ob das nicht auch mal was für die Podcast-Folge wäre, wobei ich glaube, dass das ein bisschen schwierig ist, das wieder bildlich darzustellen in einem Podcast.
Ja, da wären wir wieder beim Videopodcast.
Ja.
Wir können es ja mal was überlegen. Ich habe tatsächlich auch das ähnliche Feedback gekriegt mit den Chipstüten und auch vieles andere Feedback noch, dass die auch von meinen Kollegen wieder, dass wir eine sehr interessante Folge da hatten. Aber lass uns doch mal wieder zum Wetter zurückkommen. Da muss ich sagen, wir hatten gestern auch das erste Mal bei uns im Garten, habe ich jetzt nur festgestellt, die Blumen lassen schon wieder die Köpfe hängen.
Mhm.
Und dann hat unser Sohn das erste Mal jetzt auch wieder die Blumen bewässert. Und ich habe tatsächlich auch schon jetzt im Social-Media-Bereich wieder die ersten gesehen, die schon irgendwelche Sachen beregnen, wo ich mir denke, das ist schon wieder erschreckend.
Ja.
Einerseits schade, also einerseits blöd für die Landwirte. Andererseits schön natürlich für alle anderen Menschen, die haben ja gerne schönes Wetter. Auch wenn man das jetzt auch sieht hier so jetzt schon beim Maisland fertig machen, wie staubig das schon wieder ist und wie trocken das schon, weiß man immer nicht, mit welchem Auge man das gerade sehen soll, muss ich sagen.
Das ist so. Auf der einen Seite habe ich auch gestern gesagt, als wir bei den Hühnern waren, war dann auch irgendwie so um die Mittagszeit, da war es auch einfach so high, also die Sonne hat richtig gestochen, ja, die Sonne, schon, ne? Die hat ja auch einfach so eine Kraft und zwar kein Wölkchen am Himmel, da habe ich auch gesagt, na, auf der einen Seite ist es natürlich total schön auch, gerade natürlich auch für die Leute, die ein Wochenende haben, ne, dann wirklich da am Wochenende schönes Wetter und einfach im Garten sitzen oder irgendwas unternehmen und es ist auch einfach richtig schön, dass es jetzt wieder, also das sage ich ja auch immer wieder, du bist ja auch ganz anders motiviert und so, wenn die Sonne scheint, aber ja, auf der anderen Seite natürlich das weinende Auge und natürlich auch Problematiken, wie bei uns jetzt zum Beispiel mit Zuckerrüben oder auch Kartoffeln, wenn du natürlich so ein Bodenherbizid aufbringen musst, ne? Da fängst du halt echt schon an. Also der Papa ist halt auch letzte Woche beziehungsweise auch heute Morgen dann um 5 Uhr ne, mit der Spritze draußen gewesen, um da wenigstens irgendwie ein bisschen Tau oder so zu nutzen, weil viel Feuchtigkeit ist einfach nicht mehr da und auch an dem etwas schwereren Standort, wo wir die Rüben haben, da tun die sich auch schon schwer, weil wir hatten ja Niederschlag auch, aber ja, wenn natürlich dann jetzt nur noch die Sonne da drauf potzt, dann hast du ja echt auch ich will mal fast sagen, wie Beton obendrauf. Also es ist natürlich auch etwas verkrustet und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen Angst, dass an der einen oder anderen Stelle siehst du, da sind sie noch nicht da so richtig, ne? Und das ist natürlich auch ein Problem. Also wie gesagt, da könnte auf jeden Fall jetzt mal wieder langsam was kommen.
Ja, das glaube ich.
Und auch total, die Überraschung war auch groß, als letzte Woche, bei uns ist die Gerste einfach schon die Ähren am Schieben, ne? Also die pinseln schon und das ist halt auch, also ich meine, das ist bei uns nicht ganz unüblich, gerade auch auf den leichteren Standorten und wir sind ja auch, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Frühtruschgebiet wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber wir sind ja schon eigentlich auch oft so, also das merke ich auch jedes Jahr aufs Neue, wenn wir dann mit Mähdrescher starten und ich dann, ne, das auch bei Instagram in der Story habe, Erntestart, um den, ne, also es ist nicht selten, dass es auch mal irgendwie so um den 25. Juni rum schon ist, je nach Wetter halt, ne, und das ist ja schon recht früh, also da sind ja auch viele immer überrascht, so, ja, nee, Carina, kann ich sein und überhaupt so, ja doch, ne, und dementsprechend sind die Pflanzen ja auch dann früher hier unterwegs, aber wir waren ja auch etwas früher mit der Rapsblüte dieses Jahr, wenn man es so vergleicht, also ich glaube, das Einzige, was es wirklich noch gebremst hat, waren die kalten Nächte, die wir noch haben, die wir auch nach wie vor noch haben, also wir hatten auch gestern Nacht, ich weiß gar nicht, heute habe ich nicht geguckt, aber gestern Nacht war es auch, ne, Tiefstemperatur 0 Grad, das ist ja schon auch noch kalt dann.
Ja, ist kalt.
Das bremst es noch ein bisschen, aber ja, ansonsten hier Sonne, Wärme, das ja, das zieht schon.
Ja, wir hatten jetzt gestern auch, wie du sagst, mit der Sonne, die hat schon richtig Kraft, ne? Man kann schon ein T-Shirt draußen rumlaufen, sobald man dann, sobald die Sonne weg ist, merkt man aber direkt ganz schön frisch.
Das ist so.
Und die Sonne, wir haben uns auch schon die ersten leichten Rötungen im Gesicht eingefangen, wo man eigentlich meint, krass. So, man war gar nicht so lange in der Sonne, aber
ja, bei mir
haben auch, schätzt man dann doch immer, ja.
Das ist so. Bei mir haben auch letzte Woche auf dem Training, und wir haben ja auch schon wieder angefangen mit hier Tanztraining, ne? Und dann haben auch alle direkt gesagt, boah, Carina, du bist schon wieder so braun. Ja, allein der eine Tag, wo wir da auf dem auf der Kartoffelpflanzmaschine gesessen haben und die Frühen gepflanzt haben, da war ja auch so ein Bombenwetter und da habe ich auch direkt schon wieder Farbe bekommen. Bei mir geht das ja auch relativ schnell und ja, das ist so.
Schön T-Shirt-Bräune wieder. Ja. Oder beziehungsweise war das dann ja wahrscheinlich noch Pullover oder Jackenbräune.
Ja, ich hatte auch ein T-Shirt an, aber im Gesicht halt, ne, merkst du, siehst es halt ja auch einfach direkt, wenn du den ganzen Tag an der frischen Luft und in der Sonne unterwegs bist.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in die kurze Woche starten, holen wir nochmal unseren Gast dazu, oder?
Ach ja, ist ja der 1. Mai, stimmt, ja.
Ja.
Ja, machen wir das doch mal.
Du hast doch bestimmt frei.
Natürlich.
Ja, komm, dann holen wir mal unseren Gast dazu und hören uns mal an, was der zu sagen hat.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast, der bereits seit 10 Generationen mit seiner Familie Landwirtschaft betreibt, seit 1998 selber den Betrieb leitet, als studierter Agraringenieur und dementsprechend heute aus seinem Betriebsalltag berichten wird und alles, was so drumherum passiert. Deswegen ganz herzlich willkommen, Willi bzw. Wilhelm Jäger. Schön, dass du heute dabei bist und uns über deinen Betrieb was erzählen möchtest.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, bei eurem Podcast dabei zu sein. Gerne den Willi. Der Wilhelm ist mehr so der offizielle Name.
Ja, hallo Willi, auch von meiner Seite. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Wir können uns ja sehen, auch wenn die Zuhörer uns nicht sehen. Wir beide haben uns ja im September 23, glaube ich, war ich bei euch auf dem Betrieb kennengelernt. Ja, und ich fand es damals schon sehr spannend bei euch und freue mich deswegen umso mehr, dass du das auch heute vielleicht ein bisschen unseren Zuhörern näher bringen kannst.
Ja, ich kann es gerne versuchen.
Ja, sehr gut. Übrigens, ja, wieder kurze Anekdote auch noch, wie klein die landwirtschaftliche Welt ist. Ne? Carina hatte dann Willi angefragt und dann hatte Willi und ich hatten uns dann im Innenmarkt Oberdorf getroffen bei einer Tagung von der DLG, ganz zufällig, und hatten dann hier das nochmal persönlich eingestielt. Da war ich wieder sehr verwundert, wie klein doch die landwirtschaftliche Szene dann wieder ist. Da hat man sich dann, haben wir jetzt noch nicht gesagt, Willi, du kommst ja aus dem Rheinland, dass man sich dann hier vom aus Nordrhein-Westfalen erst in Markt Oberdorf treffen muss, um solche Sachen einzustehen. Aber bevor wir jetzt zu viel erzählen, Willi, vielleicht kannst du einfach selber mal erzählen, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute so aktuell machst.
Ja, mein Name ist Willi Jäger, komme, wie du schon gesagt hast, aus dem Rheinland, aus dem Kreis Heinsberg. Bin einer von den Geschäftsführern der Westfarm GmbH und Co. KG und das ist ein landwirtschaftlicher Zusammenschluss von 6 Einzelbetrieben. Wir haben uns vor 10 Jahren jetzt gegründet und hatten vorher so eine Kooperation als Maschinenbruchteilsgemeinschaft und haben Betriebe in Lohnbewirtschaftung bewirtschaftet und haben dann vor mehr als 10 Jahren dann die Überlegung gehabt, wie wir diese Form der Kooperation intensivieren können, damit sie dann auch wirklich zu den Effekten, die man sich von so einer Kooperation erwartet, führt. Und so haben wir dann vor 10 Jahren eben die Westfarm als GmbH und Co. KG gegründet. Aber ich denke mal, da werden wir ja gleich noch intensiver auch drüber sprechen. Zu meinem Werdegang, ich bin hier auf dem elterlichen Betrieb groß geworden, ist so ein Gemischtbetrieb eigentlich gewesen. Früher mein Vater und mein Onkel haben den Betrieb als GbR geführt und haben damals die Milchviehhaltung aufgegeben und der Schweizer, also der Melker, ging in Ruhestand und dann haben die mit Bullenmast begonnen. Das haben die auch sehr professionell und gut geführt. Ich bin 1987 ins Studium gegangen, 1991 dann fertig geworden, bin dann auch mit in den Betrieb eingestiegen. Zu der Zeit hat man hier ungefähr 300 bis 350 Bullen mit Aufzucht, mit Kälberaufzucht. Und dann kam aber im Jahr 2000 oder Anfang der 2000er kam die berühmte BSE-Krise und die Entkopplung der Prämien auch. Und ja, da die Viehhaltung auch nicht so meine Leidenschaft war, da brannte mein Herz nicht so für wie bei meinem Vater und bei meinem Onkel. Und ich hatte dann mittlerweile auch den Betrieb übernommen, habe ich damals entschieden, die Bullenmast einzustellen. Wir haben uns mehr auf den Ackerbau konzentriert und kurz darauf haben wir dann auch die erste Maschinengemeinschaft eigentlich mit unserem jetzigen Partner Max Spieß von Büllesheim gegründet. Das war eine Bruchteilsgemeinschaft, wie es heute bei vielen ja so üblich ist. Man kauft eine Maschine zusammen, jeder in einem Anteil, wie sie auch ungefähr genutzt werden soll. Und so haben wir damals mit einem Mähdrescher gestartet. Und weil das entgegen den Erwartungen aller umliegenden Landwirte gut geklappt hat, haben wir dann auch jede Maschine, die neu angeschafft wurde, überlegt, zusammen anzuschaffen. Und so ist das dann über die Jahre immer mehr geworden. Und 2008 haben wir dann eben entschieden, wir haben jetzt so viele Maschinen zusammen und jede in oder viele Maschinen in verschiedenen Bruchteilen. Und, das war eben für die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, immer zu gucken, welche Maschine müssen die Rechnungskosten dann eben passend aufgeteilt werden, schon recht umständlich. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir eine gemeinsame Maschinengesellschaft gründen. Die haben wir dann Westfarm GbR genannt, wo wir alle Maschinen eingebracht haben und alle neuen Maschinen, die dann gekauft wurden, haben wir nur noch über die Westfarm GbR gekauft. Und mit der Westfarm GbR haben wir eben auch Betriebe in Lohnbewirtschaftung bewirtschaftet. Und unsere eigenen landwirtschaftlichen Betriebe haben die Maschinen von der GbR gemietet. Und so haben wir dann schon eine gute Maschinenauslastung hinbekommen für diese gemeinsamen Maschinen. Aber der Verwaltungsaufwand, jeden Betrieb einzeln zu führen, war natürlich schon noch sehr groß. Und das hat dann 2013, 2014 so zu den Überlegungen geführt, wie können wir dieses System schlanker machen und übersichtlicher und besser zu handeln und wie können wir diese Skaleneffekte eben auch noch besser nutzen. Und dann haben wir damals mit einem landwirtschaftlichen Unternehmensberatung, war die LBB in Göttingen, haben wir die Westfarm GmbH und Co. KG gegründet. Das heißt, alle landwirtschaftlichen Betriebe, die bei uns mitgemacht haben, die sind Mitgesellschafter geworden als Kommanditist. Das heißt, die sind dann Kraft dieser Mitgesellschafter, also als Kommanditist auch dann, also die bleiben aktiver Landwirt und jeder bleibt auch Eigentümer und Pächter seiner Flächen. Die bringen die Flächen dann zur Nutzung in die KG ein. Mhm. Die KG firmiert aber dann als ein landwirtschaftlicher Betrieb, das heißt alle Anträge, Förderungen, Dokumentationspflichten, die ganze Bürokratie muss eben nur für einen Betrieb geführt werden und nicht wie vorher für vier Betriebe. Mhm. Und so sind wir 2016 dann gestartet und muss sagen, das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben vor 2 Jahren haben wir dann nochmal 2 zusätzliche Gesellschafter aufgenommen und bewirtschaften so heute circa 800 Hektar Ackerfläche, ein bisschen Grünland noch zusätzlich und sind aber durch die Struktur der Gesellschafter auch relativ weit unterwegs. Also die weitesten Flächen liegen so bis 60 und noch ein bisschen drüber Kilometer entfernt. Die Betriebsstrukturen sind eben auch so, wie sie gewachsen sind. Also wir haben Flächen von 0,3 bis über 30 Hektar dabei. Mhm. Aber der Schnitt liegt leider nur so bei 6 Hektar ungefähr. Mhm.
Ja, Willi, welche Kulturen baut ihr denn da so an im Ackerbau? Wie vielfältig ist das dann?
Ja, wir sind schon recht vielfältig aufgestellt. Nicht mehr ganz so vielfältig, wie wir das vor einigen Jahren mal gewesen sind, als wir die vielfältige Fruchtfolge dann auch noch in Anspruch genommen haben. Da hatten wir zeitweise mal über 10 Kulturen im Anbau. Aber auch heute sind wir immer noch recht vielfältig unterwegs. Also wir bauen die beiden großen Kulturen sind die Industriekartoffeln, sowohl von der wirtschaftlichen Bedeutung als auch vom Anbauumfang. Und vom Arbeitsumfang ist das eigentlich die bestimmende Kultur im Betrieb, da auch alle Kartoffeln gelagert werden. Ungefähr den gleichen Umfang umfassen die Zuckerrüben. Dann bauen wir Weizen, Dinkel, Gerste als Hybrid-Gerstenvermehrung für einen Züchter an. Seit vielen Jahren bauen Raps an. Ein bisschen Ackerbohne haben wir immer noch und dann eben haben wir sehr viele Blüh- und Vertragsnaturschutzflächen. Also insgesamt sind das über 50 Blüh- und Bracheflächen entlang von Gewässern, an Waldrändern. Teilweise haben wir Vertragsnaturschutzflächen mit dem Kreis. Dann diese Buntbracheflächen. Also immer das, was gerade passt, wird dann auch, weil die Böden auch sehr heterogen sind. Wir sind also mehr so Ausläufer der Köln-Aachener Bucht von den Bodenqualitäten her. Wir haben also viele Flächen mit den klassischen Lössstandorten, wie sie in der Köln-Aachener Bucht so üblich sind. Mhm. Aber hier Richtung Heinsberg sind teilweise an den Flussniederungen auch schwere Böden. Richtung Wassenberg sind leichtere Böden auch dabei. Also von daher sind wir mit allem gesegnet oder fast allem gesegnet, was hier im Rheinland so vorkommt.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was mich natürlich interessiert, ist mal, wie kommt man auf so eine Kooperation? Also sag ich mal, du hast jetzt gesagt, ihr hattet natürlich mit einer Beratungsfirma zu tun dann, aber grundsätzlich erstmal vieles stelle ich mir so vor, ja, was man so macht. Man spricht das in so einer lockeren Bierlaune. Hör mal, wir können ja zusammen vielleicht mal den Mähdrescher kaufen. War es bei euch auch so oder war das schon irgendwie, dass du geguckt hast oder dein Partner damals bei der ersten Maschinenkooperation, dass ihr geguckt habt, welche Betriebe passen ungefähr gut zusammen oder wie muss man sich sowas dann vorstellen oder wie können sich die Zuhörer das vorstellen? Das ist ja vielleicht interessant auch für viele andere Betriebe.
Ja, die Betriebe sind eigentlich so auf uns zugekommen. Wir hatten, wie gesagt, begonnen mit dieser Maschinengemeinschaft. Das war auch nicht der Beginn einer oder wie soll ich sagen, mein Vater, der hat auch schon immer mit einem Nachbarbetrieb zusammengearbeitet. Die haben viele Maschinen gemeinsam gehabt. Von daher kannte ich diese Zusammenarbeit und wir haben auch in der Rübenernte mit mehreren Betrieben viele Jahre zusammengearbeitet und selber Rüben gerodet und direkt zur Fabrik gefahren. Von daher ist mir, ich sag mal so, die Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Betrieben schon quasi in die Wiege gelegt worden und von daher hatte ich da auch nie irgendwelche Hemmungen oder irgendwelche Probleme mit. Und die Zusammenarbeit mit Max Spieß, die kam dann über den damaligen Verwalter, den Josef Frey. Wir haben ja tatsächlich mal bei so einer Exkursion abends beim Bier zusammengesessen und ich habe darüber gesprochen, dass wir eben im Bereich Mähdrusch investieren wollen. Und da sagte er, ja, wir haben gerade einen neuen Drescher gekauft. Die Fläche, das müsste der eigentlich auch noch schaffen. Und ja, so haben wir uns dann eben nochmal zusammengesetzt und dann ganz ernsthaft besprochen. Und so haben wir uns dann eben an dem Mähdrescher beteiligt. Und trotz der Schwierigkeiten, die dann auch am Anfang manchmal so in der Absprache sind, hat am Ende alles gut geklappt. Und wenn irgendwo Schwierigkeiten waren, dann haben wir immer einen guten Weg gefunden, diese Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, weil wir beide so immer das so gesehen haben, dass wir durch die Zusammenarbeit Geld verdienen müssen und nicht an unserem Kooperationspartner. Also man muss ja immer den gemeinsamen Erfolg sehen und da muss ja, jeder auch mal zurückstehen und sagen, okay, jetzt wird erstmal da gedroschen oder hier gedroschen. Das sind eben so, ja, die auch bei Maschinengemeinschaften immer diese gegensätzlichen Interessen, die ja immer noch da sind. Ne? Jeder wirtschaftet für sich und schaut erstmal auf seinen Betrieb und das Problem ist eben bei einer Maschinengemeinschaft immer noch da. Ne? Und da müssen eben ja die Kooperationspartner sich eben gut verstehen und ja, in schwierigen Jahren, dann kommt immer der Prüfstand, wo dann drauf ankommt, ob es klappt oder nicht, ne?
Ja.
Bei Sonnenschein.
Ja, richtig. Das ist eigentlich die Frage, die mich schon die ganze Zeit unter den Nägeln nämlich brennt, wo du ja jetzt die Schwierigkeiten auch schon angesprochen hast. Ich bin da ja auch der Meinung, wir sind ja sowieso alle übermaschinisiert, ne? Also zumindest kenne ich es so bei uns hier in der Region auch und ich kenne das leider gar nicht, dass Landwirte hier zusammenarbeiten oder wenig nur. Und ich bin auch der Meinung, wir könnten das eigentlich alle viel besser stemmen, dann auch eben mit den Kosten von Maschinen und Co. Aber dann ist halt immer direkt so der Gedanke da, ja, was ist jetzt in einem nassen Jahr, ne, kurze Ernte, jetzt um beim Beispiel Mähdrescher jetzt einfach mal zu bleiben, kurze Ernte, Zeitfenster und ja, wie machst du es dann? Weil dann schreit natürlich bei einem sonnigen Tag dann drei Leute jetzt gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel drei wären, die sich einteilen, ne, schreien ja dann drei Leute hier bei mir zuerst. Wie seid ihr denn mit sowas dann umgegangen? Oder gab es dann auch mal Situationen, also bestimmt könnte ich mir vorstellen, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger wurde. Wie kriegt man dann da die Kuh vom Eis?
Ja, entweder man muss sich einfach zusammensetzen und miteinander sprechen. Ja. Also ich kenne das natürlich auch hier, dass dann mein Vater oder mein Onkel mal im Hintergrund so gesagt haben, ja, da haben wir aber jetzt schon viel gedroschen und bei uns noch so wenig und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier weiterkommen. Und ich war da immer recht entspannt. Ich sag, wenn nachher schwierig wird und dann finden wir da schon eine Lösung für. Wichtig ist, dass das erstmal vorangeht und dass der Mähdrescher wart ja dann im Anfang rollt und Fläche macht. Und dass man nicht zu viel Zeit damit vertut, nur um es gleich zu halten, ständig hin und her fährt. Das Schöne eigentlich an dem Zusammenschluss jetzt an der GmbH und Co. KG ist, dass wir diese Gegensätze jetzt ja eigentlich aufgelöst haben. Weil wir alle, ich sag mal, für einen Betrieb wirtschaften und in eine Richtung blicken. Alle Gesellschafter ja möchten ja im Grunde, dass der landwirtschaftliche Betrieb Geld verdient und ja natürlich auch möglichst gut Geld verdient. Und ob dann, ich sag mal, zuerst auf dem Betrieb von Gesellschafter A oder B gedroschen wird, ist dann völlig irrelevant, weil alle in den gleichen Topf wirtschaften. Und das ist eigentlich ja einer der besten Effekte dieser Zusammenarbeit, dass wir diese Gegensätze, die so eine klassische Bruchteilsgemeinschaft oder Maschinengemeinschaft hat, dass wir die aufgelöst haben.
Ja.
So kann ich sagen, sind wir da sehr zufrieden mit und ja, können das eigentlich nur empfehlen, dass dass noch viel mehr Betriebe so nachahmen und auch den gleichen Weg gehen.
Aber jetzt habe ich da nämlich nochmal die gleiche Frage oder das zieht eigentlich in die gleiche Richtung. Jetzt hast du natürlich gesagt, ihr habt da mehrere Gesellschafter in der GmbH, aber gibt's, wie wird dann immer nach Mehrheitsbeschluss sozusagen entschieden? Jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, bei einfachen Sachen, wie wird die Fruchtfolge jetzt ausgestaltet oder welche Maschine kommt als nächstes oder wie wird da denn zum Beispiel jetzt so verfahren? Weil es gibt ja immer Themen, die entschieden werden müssen und oft ist ja so, wenn man viele Leute hat, die mitentscheiden können, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass man dann keine Entscheidung findet, als wenn nur einer entscheiden müsste. Wie ist das denn dann bei euch da geregelt?
Ja, es funktioniert natürlich nicht, dass alle Häuptling sein wollen. Ne? Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir aktive und passive Gesellschafter haben und die aktiven Gesellschafter sind drei, das ist der Max Spieß von Büllesheim, Marie-Therese Mollenberg und ich. Max Spieß von Büllesheim ist ja mein erster Kooperationspartner, aber der hat auch noch viele andere Geschäftsfelder, um die er sich kümmert und er ist eigentlich nur so in der Unterstützung tätig, wenn, also man kann eigentlich sagen, er ist so der derjenige, der aufs Geld aufpasst und immer guckt, dass wir nicht zu viel ausgeben.
Auch wichtig, ja.
Und wir machen einmal in der Woche so eine Teams-Sitzung als Geschäftsführung, wo wir dann so die aktuellen Dinge besprechen. Und ansonsten mischt er sich, solange alles gut läuft, auch nicht ins Tagesgeschäft ein. Und Marie-Therese Meulenberg, die ist vor 2 Jahren als Gesellschafterin mit dazugekommen, die macht so die ganzen Büroabläufe, Buchführungen. Und ich kümmere mich so um die Planung der Außenwirtschaft und die eigentliche Anbauplanung auch, die Planung der Außenwirtschaft, ja, so kann man sagen. Und dann haben wir eben einen Betriebsleiter, der dann im Tagesgeschäft meine Planung eben eben auf den Acker bringt und mit den Mitarbeitern zusammen alles umsetzt, was wir uns so überlegt haben. Oder nach Absprache, in Absprache natürlich erfolgt das alles. Und die anderen Gesellschafter sind passive Gesellschafter, so nennen wir das immer. Die sind also außerhalb der Landwirtschaft tätig oder wir haben einen Gesellschafter, der hat selber einen landwirtschaftlichen Betrieb und sein Onkel hat den Betrieb aufgegeben. Er sollte den weiterführen und er war dann eben mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass wir die Flächen seines Onkels eben in der die wollte er gerne in die Westfarm einbringen zur Bewirtschaftung und seinen eigenen Betrieb aber weiterführen. Und das ist eben auch eine Variante, die dann möglich ist. So bewirtschaften wir eben jetzt diese Flächen des Onkels, die hat er bei uns eingebracht, weil er mit seinem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb eben ausgelastet ist und er sagt, ich bin auf die Entfernung und auf die zusätzliche Fläche nicht eingestellt, will auch keine zusätzlichen Mitarbeiter einstellen oder in Technik investieren. Ich sehe ja, was ihr macht und das macht ihr gut und von daher ist er jetzt seit zwei Jahren bei uns Mitgesellschafter und wir bewirtschaften eben diesen Teilbetrieb dann von ihm mit. Die anderen Gesellschafter sind eigentlich, ja, man kann sagen, komplett außerhalb der Landwirtschaft tätig und bringen ihren Betrieb aber zur Nutzung in die Gesellschaft ein. Und die GmbH und Co. KG hat aber keine eigenen Gebäude, die hat keine eigenen Pachtverträge, die hat keine Flächen, die hat keine Technik, weil die Technik ja alle von der GbR gemietet wird. Und von daher hat die auch keine stillen Reserven. Das ist ja eigentlich, kann man sagen, eine Verwaltungs GmbH und Co. KG für die landwirtschaftlichen Betriebe, die alles zusammenfasst und organisiert.
Aber dann sind die, weil du hast gerade gesagt, mit den Mitarbeitern, der dazugekommen ist, wie eure Mitarbeiter sind oder wie viele Mitarbeiter habt ihr denn, um den Betrieb, sag ich mal, zu bewirtschaften, als erste Frage vielleicht mal?
Wir haben 7 Mitarbeiter, inklusive der beiden Auszubildenden, also wir haben einmal einen Betriebsleiter, dann haben wir eine Mitarbeiterin im Büro und 2 Landwirte als Mitarbeiter, einen, der von außerhalb der Landwirtschaft kommt, der hat Gartenlandschaftsbau gelernt und der ist quasi hier so, der macht alle auf dem Hof und um den Hof anfallenden Arbeiten, die ja gerade als bei einer Kartoffellagerung sehr vielfältig sind. Ja. Kartoffeleinlagerung, Auslagerung, Getreideeinlagerung, Auslagerung, unterstützt auch in der Feldarbeit und ist so ein Universaltalent für Haus, Hof und Feld. Und dann haben wir noch einen Mitarbeiter, der auch nicht gelernter Landwirt ist, der aber auch im Feld und auf dem Hof unterstützt. Und dann haben wir 2 Auszubildende, die beide Landwirt lernen. Wir haben auch die Möglichkeit, Fachkraft Agrarservice auszubilden, aber im Moment haben wir 2 Landwirte in der Ausbildung, einen im dritten, einen im zweiten Lehrjahr. Und so sind wir personell aufgestellt.
Und die Mitarbeiter sind dann bei der GmbH so dann angestellt oder sind die dann mit bei der GbR angestellt oder wie muss
Nee, die Mitarbeiter sind in der GmbH und Co. KG, also in der Landwirtschaft, angestellt. Die Maschinen, die ja in der GbR angesiedelt sind, werden nur als reine Maschinenmiete der Landwirtschaft in Rechnung gestellt.
Ja.
Der eine oder andere Mitarbeiter hat noch einen Minijob auch in der GbR, weil die GbR ja auch hier und da Dienstleistungen dann eben noch für andere Landwirte ausführt. Also wenn wir dann mal Lohnarbeiten machen für andere, dann werden die über die GbR abgerechnet, weil die ja auch eh gewerblich ist und wir so eben die Landwirtschaft und die Gewerblichkeit gut trennen können.
Mhm. Und dann hast du ja gesagt, dann wirtschaftet ihr jetzt alle zusammen in einen Topf und dann bekommen unterm Strich dann alle Gesellschafter oder die ja ihren Anteil, sage ich mal, da eingebracht haben, dann anteilsmäßig wahrscheinlich auch ausbezahlt dann, ne? Als
ja, genau. Also wie gesagt, die GmbH und Co. KG, die hat ja keine eigenen Gebäude, aber wir brauchen natürlich Gebäude. Das sind die Gebäude, die die Gesellschafter zur Nutzung einbringen und die wir eben ja für den landwirtschaftlichen Betrieb nutzen können. Die werden dann aus dem Gewinn am Ende vergütet. Also die, die Gesellschafter kriegen die für die zur Verfügung gestellten Gebäude eine vorher festgelegte Miete oder Gewinnanteil. Und der Rest des Gewinns wird dann nachher über Bonität, also über die Flächen Bodenpunktzahl, über die Ertragsmesszahl und über die Fläche aufgeteilt. Dieser Schlüssel ist im Grunde eine Excel-Datei, die wir zum Beginn erarbeitet haben, wo alle mit einverstanden sind. Und wenn der Jahresabschluss vorliegt, dann wird oben der Gewinn eingetragen und dann rechnet er sich durch die Excel-Formeln durch und wird komplett ausgeschüttet. Dann, also ja, so ist jeder Gesellschafter eben am Erfolg und am Risiko beteiligt und wie ich jetzt schon gesagt habe, alle sind daran interessiert, dass wir ja einen guten, stabilen Gewinn erzielen und trotzdem möchten natürlich auch alle, dass ihre Flächen ja sauber bewirtschaftet werden, dass ja die Humusbilanz eingehalten wird, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir ja auch in den Boden investieren. Also da machen wir natürlich auch sehr viel, weil wir ja auch eine hackfruchtlastige Fruchtfolge haben. Also wir wechseln das komplette Stroh, kommt Gründünger, Kompost, organische Dünger, Biogassubstrat, Gülle. Überall da, wo es passt, versuchen wir möglichst viel in den Boden wieder zurückzuführen, weil letztendlich ja das auch unser Anspruch an die Bewirtschaftung und an die an den Grund und Boden ist.
Wie oft oder wie findet die Kommunikation dann mit den Gesellschaftern statt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft setzt ihr euch dann auch zusammen und ne, ich sag's jetzt mal salopp, haltet alle auf dem Laufenden oder wie läuft das so ab?
Also das Interesse der Gesellschafter ist ja recht unterschiedlich. Ja. Manche, die sind eben näher dran und kommen ab und zu mal vorbei und fragen, wie es so geht und wie es läuft. Und andere, die rufen dann mal an und fragen nach, wie es gerade so, was gerade läuft. Oder die sehen, dass wir auf deren Flächen gerade am Arbeiten sind und ja, informieren sich dann eben so. Viermal im Jahr, also zu jedem Quartal, machen wir so einen umfangreicheren, so einen Quartalsbrief oder so ein Info-Rundschreiben, kann man es nennen, also wo alle Sachen, die so in den letzten 3 Monaten dann gewesen sind, mal kurz angesprochen worden werden, ob das steuerliche Belange sind, ob das ja Veränderungen bei den Mitarbeitern sind, wie Stand der Vermarktung ist, wie Stand im Ackerbau ist auf den Feldern, wie die Kulturen stehen und ja, einfach so eine umfangreiche Information. Oft kommen dann ja auch nochmal Nachfragen dazu und dann ist eben einmal im Jahr Gesellschafterversammlung, wenn der Jahresabschluss vorliegt und dann eben über die Verwendung, über die Gewinnverteilung abgestimmt werden muss. Das ist natürlich, ich sag mal, so ein formales Treffen, was auch jedes Jahr als GmbH und Co. KG stattfinden muss. Und ja, ansonsten trifft man sich nochmal auf einer Weihnachtsfeier. Und Also ab und zu im Feld, im Vorbeifahren. So ist eigentlich so der Ablauf der Kommunikation. Wie gesagt, also jeder nach seinem Bedürfnis.
Mhm. Wo du gerade sagst mit Investitionen, das habe ich mir gerade noch hier notiert. Du hast ja gesagt, ihr alle eure Kartoffeln lagert ihr selber ein. Dann braucht ihr ja dementsprechend auch Lagerhallen. Die werden dann, da die GmbH ja keine Gebäude hat, muss ja einer der Gesellschafter diese Gebäude haben. Wenn jetzt, natürlich ist so eine Kartoffelhalle ja eine sehr große Investition. Ist das dann so, dass die Gesellschafter auf euch zukommen von der Westa und sagen, ich würde gerne eine Kartoffelhalle bauen? Oder ist es so, dass du sagst als, sag ich mal, Planer im planender Gesellschafter sagst, wir bräuchten eigentlich jetzt mal hier eine neue Kartoffelhalle, weil wir jetzt ein Kistenkühllager brauchen oder wie auch immer. Wer von euch will und kann denn da investieren? Oder weil das finde ich auch eine sehr spannende, oder wo du gerade sagst, auch so Zukunftsthemen, also wo man sich strategisch hin entwickelt, sagt man jetzt, ja, wieder, wir brauchen jetzt für die Zukunft, um da gut aufgestellt zu sein, ein Kistenkühllager fürs Pflanzgut oder so. Und wie läuft sowas denn ab? Weil das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Man muss da ja viele Sachen berücksichtigen und einer muss ja dann sagen, ich baue jetzt die Halle oder wie auch immer ihr das regelt. Das wäre, finde ich, noch ganz interessant, wenn du das mal erklären könntest.
Ja, genauso wie du sagst, muss es eigentlich dann laufen. Also im Moment wirtschaften wir mit den Gebäuden, die die Gesellschafter eingebracht haben. Vor 2 Jahren ist durch den Beitritt der neuen Gesellschafter sind nochmal 2 Kartoffelläger dazugekommen. Und dass sich die Frage nach einer neuen Kartoffelhalle dann damit auch erstmal schon mal wieder erledigt hatte. Genau, ist bei den aktuellen Kosten für eine Kartoffelhalle ja auch gar nicht so verkehrt. Aber im Grunde ist es so, wenn wir in eine neue Halle, in Gebäude investieren, dann muss es ja einer der Gesellschafter übernehmen und machen. Und dann würde, ich sag mal, beschließt natürlich die gesamte Gesellschaft dann, wenn wir sagen, so, wir wollen jetzt eine neue Kartoffelhalle, dann würde sowas natürlich mit der gesamten Gesellschaft da, mit allen Anteilseignern besprochen und abgestimmt. Und letztendlich müsste dann einer sagen, so, ich baue die Halle und er kriegt dann von der Gesellschaft die Zusage eben über die Abschreibungszeit der Halle, dass die Gesellschaft die Kartoffelhalle nutzt und eben zu den Kosten die Kartoffelhalle dann auch vergütet wird. Also sag mal, wenn am Ende dann die Baukosten für so eine Kartoffelhalle, ich sag mal, bei 400 oder 500 Euro pro Tonne liegen, dann kann man sich ja ausrechnen, was das für eine Investition ist über die Laufzeit. Und das wird dann so kalkuliert und dann eben dem Gesellschafter dann jedes Jahr im Jahresabschluss vergütet.
Mhm. Ja, da so kommt dann Partner dann ja auch wahrscheinlich wieder ins Spiel, ne? Also das ist halt das, was ich auch immer sage. Also ihr braucht ja schon in dem Zusammenschluss auch jemand, der da betriebswirtschaftlich und so total fit ist, um da auch über alles dann den Überblick halt zu bewahren, ne?
Ja, klar, das ist ja auch eigentlich so ein nochmal so ein ganz guter Effekt, so eine Kooperation, dass man mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet und jeder muss da irgendwo auch dann mal Kompromisse machen und kann nicht jeder eben seinen eigenen Willen immer so durchsetzen. Das ist natürlich klar, aber jeder hat ja auch so seine Vorlieben, seine Stärken. Der eine ist eben der Top-Pflanzenbauer, der andere beschäftigt sich lieber mit Zahlen und Daten und ist vielleicht mehr im Büro gerne unterwegs und plant und tut. Und so kann man sich natürlich in einer Kooperation auch prima ergänzen. Und ich sage, oft ist dann 1+1 eben nicht 2, sondern mehr als 2, weil einfach verschiedene Fähigkeiten und Talente zusammenkommen und man gemeinsam eben mehr erreichen kann. Und ich kenne das ja von früher, wenn man alleine wirtschaftet, dann überlegt man sich ja manchmal was und dann denkt man, das ist das Nonplusultra und das mache ich jetzt. Und dann hat man irgendwas gekauft oder in irgendeine Richtung investiert und am Ende denkt man ja, deine Annahmen, die du damals so vor Augen hattest, die haben sich vielleicht doch nicht so so bewahrheitet, oder du hast da vielleicht ein bisschen vorschnell überlegt, oder war es irgendwie farbenblind, oder wie soll ich sagen? Auf jeden Fall kommt ja oft dann später die Erkenntnis, ja, da hättest du vielleicht noch mal intensiver oder besser drüber nachdenken müssen. Und das ist natürlich, wenn man hier mit mehreren zusammenarbeiten, dann muss man auch manchmal Sachen, wo man von überzeugt ist, dass sie gut sind und richtig sind, dann trotzdem noch mal intensiver überlegen oder ja auch Argumente dafür sammeln und sie den anderen Gesellschaftern, ich will nicht sagen schmackhaft machen, aber die anderen Gesellschafter für diese Argumente mitnehmen und überzeugen. Und, und dann kommt manchmal eben bei diesen Überlegungen raus, Mensch, da gibt es ja vielleicht auch eine bessere Alternative, oder einer der Gesellschafter sagt, Mensch, ich habe da noch eine andere Idee. Also so kann man ja auch mal vor Fehlentscheidungen dann eben gewappnet sein oder einfach ich will nicht sagen ausschließen, aber vielleicht umschiffen.
Man sagt ja auch oft so, dieses zu viele Köche verderben den Brei, aber das denke ich auch nicht. Ich denke, eine gute, also eine offene und intensive Kommunikation ist da auf jeden Fall nötig. Aber du hast halt ja auch gleichzeitig, du bist nicht mehr so betriebsblind, ne? Du hast eben auch andere Ansichten und im besten Fall auch aus vielleicht, deswegen sage ich auch immer, ich finde es gar nicht von Nachteil, wenn zum Beispiel auch Leute dann nicht so direkt aus der Landwirtschaft kommen, ne? Die haben vielleicht aber auch nochmal einen anderen Blick auf die Sache, und deswegen denke ich, wird man auch manchmal vor einer Betriebsblindheit ja bewahrt irgendwo, ne? Und deswegen denke ich auch, dass das gut ist, aber es ist bestimmt auch nicht jedermanns Sache, weil wie gesagt, man muss vielleicht dann auch mal zurückstecken und sagen, ja gut, nee, die Idee war vielleicht dann jetzt doch nicht so toll von mir, oder das kann halt auch nicht jeder, ne? Also ich glaube, da müssen schon auch gewisse Eigenschaften von, ja, erstens kommunikativ sein und zweitens eben auch dann, ja, ich will nicht sagen Fehler eingestehen, aber ne, es gibt ja die einen, ne, die immer drauf pochen, nee, das muss jetzt so gemacht werden, weil ich da meinen Willen jetzt durchsetzen will, und da muss man ja auch dann in so einem Fall einfach mal zurückstecken können dann.
Ja, also was ich vielleicht noch erklären muss, bei den Maschinen zum Beispiel, die sind ja wie gesagt in der Westfarm GbR angeschafft, und da sind nur die geschäftsführenden Gesellschafter. Mhm. Und da überlegen wir auch dann eben seitens der Geschäftsführung, welche Maschinen neu angeschafft wird, wie investiert wird. Mhm. Und weil das würde, glaube ich, zu komplex, wenn man diese Investitionen immer mit allen Gesellschaftern abstimmen muss. Ja. Und da, ja, wie du dann sagst, da sind dann zu viele Stimmen, oder wird dann zu vielstimmig, und letztendlich ist ja Ziel für alle, die Maschinenkosten möglichst gering zu halten und trotzdem schlagkräftig, produktiv und modern aufgestellt zu sein, damit eben alles rund läuft und eine gute Arbeitsqualität am Ende da rauskommt.
Mhm. Weil da wollte ich gerade nämlich drauf zurück, auf genau das Thema wollte ich nämlich gerade kommen, weil wie das sich so anhört, muss natürlich ziemlich viel faktenbasiert bei euch sein, also mit Zahlen belegbar wahrscheinlich, damit man das allen Gesellschaftern klar machen kann mit Argumenten, und Zahlen sind ja meistens gute Argumente, aber gerade nämlich wenn man jetzt zum Beispiel Bodenbearbeitungsgeräte hat oder Sätechnik, ist ja, wissen wir alle, spielt auch teilweise das Bauchgefühl und die jahrelange Erfahrung ja eine Rolle. Wenn man jetzt sagt, zahlenmäßig würde wahrscheinlich Gerät A deutlich mehr Sinn machen, weil es erstmal günstiger ist in der Anschaffung, in den laufenden Kosten, aber im tagtäglichen Doing wäre wahrscheinlich Variante B, die in der Anschaffung deutlich teurer ist, aber viel flexibler einsetzbar ist, die bessere Variante. Sag mal, das ist ja auch, deswegen kann ich da gut verstehen, wie du gerade gesagt hast, dass solche Entscheidungen vielleicht nicht mit allen getroffen werden, sondern mit denen, die wirklich tagtäglich damit zu tun haben und dann halt auch diese Erfahrung, Bauchgefühl dann haben, um so eine Maschine anzuschaffen, weil es ist ja einfach in der Landwirtschaft so, manchmal ist es halt einfach auch nur Bauchgefühl und jahrelange Erfahrung, um die passende Maschine für seinen Betrieb und für alle Bodenarten, die du ja gesagt hast, wie die ihr habt, zu finden. Ja?
Mhm.
Du musst halt auch ein gewisses Vertrauen dann mitbringen, ne? Als, ja. Also so sehe ich das, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, ich wäre da bei euch ne, mit dabei und wäre halt vielleicht aber auch nicht bei jeder Entscheidung mit dabei, dann muss ich aber ja auch dem vertrauen und sagen, ne, die machen das schon richtig, also ne, Punkt 1 rechnen sich schon durch, weil da sind wir ja wieder beim Thema. Am Ende wollen ja alle das Gleiche. Und da muss ich ja auch so viel Vertrauen dann haben und sagen, ja, okay, die Entscheidung, die der Willi oder wer auch immer da jetzt trifft, dem vertraue ich schon, dass das auch richtig und in unser aller Sinne ist, ne?
Ja, wir versuchen natürlich alle Kosten gut im Blick zu halten, haben hier über die Buchführung und über, wir arbeiten also in der Planung hier der Außenwirtschaft, arbeiten wir mit Agrarmonitor, was ja, ich sag mal, recht gut bekannt ist als Planungs- und Organisationstool. Und da erfassen wir eben auch die Maschinenkosten mit. Die Rechnungen werden den Maschinenkosten zugeteilt, sodass wir am Ende des Jahres gut überblicken können, welche Maschine hat welche Kosten verursacht. Und natürlich, Johannes, wie du sagst, eine günstige Maschine in der Anschaffung, das wissen wir alle, die kann am Ende sehr, sehr teuer werden, wenn sie, ich sag mal, quasi mit der Anschaffung schon, weil es einfach, ich sag mal, keinen Wiederverkaufswert dann mehr hat, oder weil die Reparaturkosten, weil sie nicht zuverlässig arbeitet, weil die Arbeitsqualität nicht gut ist. Es gibt viele Sachen, warum eine Maschine dann nachher richtig teuer werden kann. Da haben wir, glaube ich, schon einen sehr guten Blick drauf. Und gerade so bei den Investitionen so in letzter Zeit achten wir sehr drauf, wie sind die Reparaturkosten oder wie ist die Zuverlässigkeit der Maschine. Da haben wir auch in den letzten Jahren die Reparaturkosten schon deutlich senken können. Und dann spielt natürlich der Händler vor Ort eine sehr, sehr große Rolle. Service schlägt eigentlich alles. Da haben wir schon, würde ich sagen, ja, langfristige Partnerschaften und gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Landmaschinenhändlern. Und wichtig ist eben für uns dann, dass wir viel Gedanken drüber machen, was erwarten wir von der Maschine, wie können wir sie einsetzen, passt sie zu dem, was wir brauchen, und dass dann eben aber auch ein guter Service dahinter steht.
Ja, und das, wie du sagst, das ist wirklich das A und O. Und auch da muss man ja wieder sagen, wenn man wahrscheinlich irgendwie faktenbasiert das machen würde, dann würde man sagen, man müsste irgendwie, wie das auch bei großen Investitionen vom Staat sind, da müsste man halt irgendwie deutschlandweit ausschreiben oder mal gucken, wo der Händler jetzt günstiger ist, aber dann hat man den wieder nicht vor Ort, und das ist ja ein Riesenthema in der Landwirtschaft, dass man den lokalen Partner vor Ort hat, auf den man sich verlassen kann, wo beide Seiten wissen, woran sie sind, und da kann ich dir nur absolut recht geben, was das gerade in Bezug auf die Maschinen angeht. Vielleicht auch zum Thema lokal, wie macht ihr das denn mit eurer Vermarktung? Denn dann, sag ich mal, ist das auch ein Themenschwerpunkt, der dann von irgendjemand federführend übernommen wird, diese ganze Vermarktung eurer Güter? Oder läuft das auch bei dir dann zusammen im Rahmen der Anbauplanung, das alles zu steuern? Und wie muss man sich das denn vorstellen?
Also bei den Zuckerrüben gibt es ja nicht viel zu vermarkten.
Ja.
Da ist das ja relativ gesetzt. Bei den Kartoffeln arbeiten wir eben sehr eng mit Wolten zusammen, haben da eine sehr langfristige Partnerschaft schon, und muss sagen, die machen da auch einen guten Job und haben ja alle Absatzwege für Kartoffeln zugänglich, und das klappt soweit sehr gut. Dann Weizen arbeiten wir mit dem lokalen Landteil natürlich zusammen. Wir können viel Weizen lagern hier und vermarkten den überwiegenden Teil dann hier aus der Halle. Ab und zu kann es auch schon mal Sinn machen, im Sommer direkt zum Landhandel anzudienen. Ich sagte ja, wir haben Standorte, die relativ weit weg sind, und dann macht es nicht immer unbedingt Sinn, den dann erst noch hier in die Halle zu fahren und dann wieder auszulagern, sondern da kann das auch schon mal Sinn machen, den dann direkt vor Ort zu vermarkten. Dann machen wir Dinkel, da arbeiten wir auch schon seit vielen, vielen Jahren über eine Erzeugergemeinschaft hier, die Rheinische Erzeugergemeinschaft für Dinkel, mit einer Dinkelschälmühle in Düsseldorf zusammen, also auch eine sehr langfristige Zusammenarbeit. Die Gerste, habe ich gesagt, ist eine Hybrid-Gerstenvermehrung, wo wir auch schon viele Jahre mit dem Züchter zusammenarbeiten und im Moment auch testweise Hybrid-Weizen für ihn vermehren. Das ist aber noch so in den Kinderschuhen, also da müssen wir noch Erfahrungen mit sammeln. Dann der Raps läuft auch über den regionalen Handel. Teilweise liefern wir den auch in der Ernte dann direkt nach Neuss zur Mühle. Und dann hatte ich noch vergessen, wir bauen auch noch Silomais an für Biogasanlagen, an denen wir beteiligt sind, aber in kleinerem Umfang. Und dieses Jahr haben wir noch Möhren wieder in den Anbau genommen. Das wird jetzt eben mal so ein Testanbau im kleineren Umfang, um da mal reinzuschnuppern.
Und Kartoffeln, hast du gesagt, macht ihr nur Industrie, dann Pommes oder was?
Genau, nur Industrie, Pommes. Ja. Früher haben wir auch viel Speisekartoffeln angebaut, das ist aber Zug um Zug immer weniger geworden, weil wir auch nicht die entsprechende Lagerung dann eben für Speisekartoffeln haben. Also wenn man, ich sag mal, professionell Speisekartoffeln anbaut, dann müssen die ja eigentlich schon, zumindest wenn sie etwas länger liegen sollen, im Kistenkühllager gelagert werden. Die Möglichkeit haben wir nicht und dann waren ja die Qualitäten dann zur Auslagerung eigentlich auch unseren eigenen Ansprüchen nicht entsprechend und natürlich der des Lebensmitteleinzelhandels auch nicht, beziehungsweise des Packers. Und so sind wir eben Zug um Zug aus der Speisekartoffel zurückgegangen und haben uns dann ganz auf die Industriekartoffel für Pommes frites spezialisiert.
Und die Entscheidung jetzt, sag ich mal, wann jetzt bestimmte Partien verkauft werden, die triffst du dann einfach mit deiner geschäftsführenden Gesellschafterin, Kollegin zusammen und sagst dann, das ist der bestmögliche Zeitpunkt. Sag mal, jetzt nehmen wir mal den Hochpunkt hier mal mit und machen schon mal einen Kontrakt für so und so viel Prozent Weizen und den Rest lassen wir vielleicht erst noch mal ein bisschen frei. Oder muss das auch mit allen Gesellschaftern, kann das auch mit allen Gesellschaftern besprochen werden? Oder jeder behält die Börsennotierung im Auge und ruft dich dann an und sagt, hör mal, Willi, jetzt wollen wir nicht mal hier 100 Tonnen verkaufen oder so. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Beim Dinkel zum Beispiel, da ist ja so ein Mativ-Prämienkontrakt und beim Dinkel haben wir das so, dass auch noch andere Landwirte bei uns in der Halle mit einlagern und da haben wir so eine WhatsApp-Gruppe und wenn einer meint, ist gerade ein guter Mativ-Preis, schreibt er in die Gruppe rein und wenn, ich sag mal, die Mehrheit der Gruppe dann einverstanden ist oder keiner dagegen ist, dann wird eben wieder so eine Teilmenge 50, 100, 150 Tonnen verkauft und abgesichert, so dass man am Ende eigentlich so einen guten Durchschnitt hat. Ja. Und bei den eigenen Mengen ist es eigentlich so, dass man natürlich, ich sag mal, bei dieser wöchentlichen Geschäftsführerbesprechung überlegen, ja, wie laufen im Moment die Märkte, macht es Sinn, gerade Raps zu verkaufen oder wo tut es gerade was? Und so können wir da relativ schnell agieren oder wir schreiben eben in die WhatsApp-Gruppe rein, hatte gerade ein gutes Angebot für Weizen, hab da mal 50 oder 100 Tonnen festgemacht. Also die Freiheit haben wir dann auch als geschäftsführende Gesellschafter, das dann eben mal gerade fix zu entscheiden, wenn's passt. Und wenn Kartoffeln machen wir regelmäßig Lageranalysen und lassen Backfarben und so weiter kontrollieren, um zu gucken, sind die Qualitäten, lassen die eine freie Vermarktung zu oder verschlechtern sich gerade bei der einen Sorte oder in dem einen Lager die Backfarben und da macht es jetzt Sinn, die dann zum Beispiel in der Vermarktung vorzuziehen und da zuerst auszulagern. Das machen wir natürlich auch in gemeinsamer Überlegung auch mit unserem Betriebsleiter, der natürlich auch die Läger im Blick hat und wo man natürlich auch, ich sag mal, schon so ein das Ganze auch ein bisschen längerfristig planen müssen, wenn man jetzt heute nochmal so eine Behandlung für Keimhemmung macht, das geht ja heute schon richtig ins Geld und da muss man natürlich schon gut überlegen, lagert man jetzt lieber im Januar, Februar schon aus oder versucht man die Kartoffeln länger zu halten und vielleicht noch ein bisschen Lagergeld mitzunehmen. Mhm. Aber das Risiko zum Ende steigt natürlich auch und ja, müssen wir eben immer alles gut im Blick halten und vermarkten, wenn es passt. Ne? Also wenn die Nachfrage da ist, dann sage ich immer, sollte man auch das Ja-Sagen nicht vergessen.
Ja. Ja, du hast halt gerade schon gesagt, Willi, es gibt immer Zahlen- und Pflanzenbaumenschen. Wie würdest du dich denn bei euch da im Gesamtbetrieb bezeichnen? Bist du dann eher derjenige, der gerne noch guckt, wo nochmal das letzte Kilogramm Stickstoff hinverteilt werden muss? Oder bist du eher derjenige, der im Büro die Maschinenkosten kalkuliert, finalisiert? Oder bist du beides vielleicht sogar?
Eigentlich beides. Also ich bin sehr viel im Büro und freue mich immer sehr, wenn ich dann die Zeit finde, rauszufahren, auf dem Feld zu gucken, ja, wo was wächst, wo was zu tun ist. Und High-End ist dann, wenn ich auch dann selber nochmal auf dem Trecker sitze und alles klappt und alles läuft und ich entspannt mal so ein paar Runden fahren kann.
Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ich glaube, Carina, du hast auch noch eine sehr wichtige Frage, die wir noch hier stellen können am Ende.
Ja, ich.
Jetzt, warte, kommt ja meine ganz wichtige Frage, kommt dann ja auch noch.
Sagen
ja,
eine ganz wichtige Frage kommt dann noch zum Schluss, genau. Nee, ich hätte vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage oder beziehungsweise kannst du uns ein paar Tipps geben für Betriebe, die vielleicht auch so einen Zusammenschluss wagen würden? Ja, wo sagst du, das ist auf jeden Fall ganz wichtig oder vielleicht auch, ja, da muss man auch zurückstecken. Wie würdest du das in einer kurzen Aussage vielleicht zusammenfassen?
Ja, Tipps, ja, offen miteinander umgehen, das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Immer im Hinterkopf zu haben, dass man eben durch die Zusammenarbeit gemeinsam versucht, ja, Geld zu sparen und vielleicht bessere Technik einsetzen zu können oder ja, sich gegenseitig zu befruchten, sage ich mal so. Ja. Und das sind, glaube ich, schon so die Haupt- und dann ja nicht direkt alles zusammenzuwerfen, sondern ja, mal klein starten und ich sag mal, sich so zusammenarbeiten. Ne? Der beste Einspareffekt bringt nichts, wenn die Menschen nicht zusammenpassen und ja. Nicht, ja, ich sag mal, so eine gemeinsame Wellenlänge haben. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja, das kann nicht ich überraschend sehr oder nichts Neues. Das, aber das sind so letztendlich, ja, muss man zusammenpassen auch.
Ja, absolut.
Und es dürfen nicht zu viele drin rühren, ne?
Zu viele Köche. Herr Köche ist ja auch eigentlich die perfekte Überleitung für deine Frage jetzt,
Johannes. Ja, genau. Guter Übergang, Carina. Willi, wir fragen immer noch unsere Gäste am Schluss des Podcasts. Das hast du wahrscheinlich vielleicht ja auch schon mal gehört. Wenn jetzt bei euch gegrillt wird, ihr macht dann so ein schönes Sommerfest mit eurer Westfarm GmbH zusammen. Was kommt denn dann bei dir auf den Grill? Eher so ein Kotelett oder eher so ein Würstchen?
Ja, also mein Credo ist ja immer, Landwirtschaft braucht Vielfalt und das ist, glaube ich, in allen Bereichen so, sowohl, ja, also wenn ich, ich sag mal, natürlich in der Fruchtfolge, in der Möglichkeit, den Boden zu bearbeiten, also kann man eigentlich immer wieder sagen, Vielfalt ist das A und O und genauso machen wir es beim Grillen. Da kommt so neben Koteletts und Würstchen kommt da auch eine leckere Gemüsepfanne mit drauf und Brot und ja, gibt so. Da sind der Vielfalt eigentlich gar keine Grenzen gesetzt.
Von allem etwas.
Genau.
Finde ich eine sehr gute Einstellung.
Kann ich mich auf nichts festlegen.
Sehr gut. Ja, und ich muss ja dann immer noch fragen, was dazu gibt, aber ich glaube, du hast eben schon verraten, dass ja auch die ein oder andere Entscheidung mal bei einem leckeren Bierchen getroffen wird oder trinkst auch gern mal einen Wein oder auch da Vielfalt.
Genau, viel Spaß.
Nicht alles am selben Abend. Nee,
ja, genau, wollte ich gerade sagen, das besser nicht alles an einem Abend, sondern schon, aber ja, manchmal passt das Feierabendbier am besten und manchmal sitzt man zusammen, dann ja, trinkt man lieber ein Glas Wein oder ja, im Sommer mal gerne ein Aperol oder sowas.
Ja, ja.
Aber da geh ich mit. Muss ja auch nicht immer Alkohol sein.
Ja, Willi, dann waren das jetzt hier mit unseren letzten Fragen. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt und man hatte wieder einen guten Blick über den Tellerrand. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns die Westfarm GmbH und dieses gesamte Konstrukt, nenne ich das jetzt einfach mal, drumherum dargestellt hast und vor allen Dingen auch, was, glaube ich, für die Zuhörer sehr interessant war, war einfach was dieses, dass auch dieses Zwischenmenschliche natürlich sehr wichtig ist, was du gesagt hast und ja, vielen Dank dafür, Willi.
Ja, ich hoffe, dass es für euch auch spannend war und ich fand eine ganz angenehme Atmosphäre und ja, freue mich, euch irgendwo bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Events mal wieder zu treffen und hoffe, dass ihr ja auch ein gutes Frühjahr, ein gutes Jahr habt, eine ertragreiche Ernte und vor allen Dingen bessere Erlöse und bessere Preise.
Ja.
Die können wir im Moment alle gut brauchen und dass auf uns Sprit Fall. Und Dünger nicht ausgeht.
Ja.
Die Herausforderungen sind im Moment sehr, auch wieder vielfältig.
Ja. Ich wollte es auch sagen.
Aber das ja, ist ja auch ja eine Herausforderung und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir auch hier in 20, 30 Jahren noch Landwirtschaft betreiben und von daher denke ich immer irgendwie, gibt es Mittel und Wege und geht es weiter und von daher ist es eben nur spannend, wie.
Ja, genau. Absolut. Ja, vielen Dank, Willi. Bis bald mal wieder.
Ja, bis bald. Tschüss.
Ja, Carina, das war ja wieder, wie ich fand, ein sehr spannendes Gespräch mit Willi über seinen Betrieb und um all das, was man bedenken muss, wenn man sowas macht in der Form. Ich habe viele Sachen mitgenommen, aber eine Sache, die sage ich nachher, weil ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Was hast du denn oder wie fandst du es denn, Carina?
Ja, ich fand es auch wieder mega spannend. Ich war ja im September 23 müsste das gewesen sein, einmal auch bei denen zu Gast. Da haben wir ein bisschen über Social Media auch gesprochen. Da hatten die so einen Tag des offenen Hofes, nenne ich es jetzt einfach mal, um auch so ein bisschen eine Außendarstellung der Westfarm GmbH und Co. KG, ja, näher zu bringen. Und ich fand das damals einfach schon super spannend, weil als sie mich auch angefragt haben, dafür habe ich mich natürlich dann auch mal informiert und habe mal geguckt, weil ich bis dato noch nichts davon gehört hatte. Und ja, also ich finde das einfach nur richtig, was da geschieht und wie es geschieht, weil ich sage halt auch immer, ich finde es so schade, dass zu wenig Landwirte zusammenarbeiten, weil kriege ich bei uns hier um den Kirchenturm so mit, ne, da jeder macht seinen eigenen Senf und alle sind übermaschinisiert, wo ich auch so oft denke, eigentlich müsste man viel mehr zusammenschaffen, eben um ja Betriebskosten auch zu senken und so. Also betriebswirtschaftlich ist das absolut richtig, was sie machen. Und ich finde das so schade, dass es oft in der Landwirtschaft der Tonus ist und das bekomme ich auch viel in diesem Internet dann so wiedergespiegelt, dass Landwirte sich super schwer tun, zusammenzuarbeiten. So jeder ist dem anderen sein Teufel irgendwie und wo ich auch manchmal so lache und sage, ne, ich meine, es gibt nicht umsonst ein Kartellamt in Deutschland, aber bei den Landwirten ist immer einer, der mehr Pacht bezahlt und der seine Produkte preisgünstiger irgendwo in den Handel bringt, wo ich dann manchmal wirklich nur noch mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen kann, wo ich manchmal sage, also das muss ich einfach jetzt mal ganz deutlich sagen, da sind auch viele Probleme einfach hausgemacht und würden mehr Landwirte zusammenarbeiten in der Form, dann, ja, glaube ich, wäre auch einiges einfacher. So, also das ist einfach meine Meinung und natürlich auch bei allen Schwierigkeiten, die es da gibt und wo wir ja auch von gehört haben, ne, natürlich verstehe ich auch dann die Sorge, gerade jetzt bei nur in Anführungszeichen Maschinengemeinschaften, ne, dass man dann sagt, ja toll, jetzt hat der aber seinen Weizen schon ab und jetzt regnet's und meiner, der steht noch da, und da sind wir ja auch wieder bei, ne, Qualitäten und Co. Also es ist bestimmt nicht immer leicht und es bedarf auf jeden Fall viel Kommunikation, viel Vertrauen und ja, auch, ne, wie er gesagt hat, muss man vielleicht auch mal die Faust in der Tasche machen, aber ja, im Hinterkopf halt auch immer behalten, dass man eben ja auch auf der anderen Seite zum Beispiel dann Kosten eingespart hat. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass du in dem Moment dann nur siehst, toll, ne, wie jetzt, um beim Beispiel Mähdrescher zu bleiben, mein Weizen steht noch, jetzt regnet's, aber dass ich auf der anderen Seite eben auch Kosten eingespart habe, muss man sich, glaube ich, dann auch immer vor Augen halten. Und ich glaube auch, dass es mit Sicherheit auch nicht mit jedem funktioniert, weil am Ende ist es eine Beziehung, es ist eine Geschäftsbeziehung und das muss halt einfach auch menschlich zusammenpassen. Ne? Das geht mit Sicherheit auch nicht überall, aber ich denke, da kann vielleicht auch jeder von uns Landwirten mal drüber nachdenken, ob es da vielleicht jemanden gibt, mit dem man zusammenarbeiten kann, wo das Sinn machen würde. Und ja, wie gesagt, ich persönlich glaube, es würde vieles leichter machen.
Ja, definitiv. Und als Zusammenfassung, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich das so passend fand, den Spruch bei im Zusammenhang mit diesen Maschinenkooperationen, hat Willi ja gesagt, man muss durch die Kooperation, muss man durch die Zusammenarbeit das Geld verdienen und nicht an seinem Kooperationspartner.
Ja.
Ich fand das einfach so passend, weil
das
spiegelt halt einfach genau wieder. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man dadurch Geld verdient, dass man zusammenarbeitet.
Genau, ja.
Und nicht, dass man sagen kann, ich mache jetzt schnell meine 10 Hektar eher fertig als der Nachbar oder als der Kooperationspartner. Das ist einfach der Punkt. Da muss ich sagen, da war ich auch positiv schon vorbelastet, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, auf meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich war, hatten meinen Chef auch mit 5 Betrieben eine Maschinengemeinschaft, die dann, das waren alles Milchviehbetriebe oder ja, teilweise auch Schweinebetriebe, wo wir dann zum Beispiel im Güllefass geteilt haben, wo die ganze Mäh- und Heutechnik oder die Graserntetechnik geteilt wurde. Und das hat auch so gut funktioniert, weil einfach das war so ein Zusammenhalt. Das waren auch alles gute Freunde, sag ich mal. Das ist natürlich immer, kann auch dann irgendwann das Problem werden. Aber das hat so harmonisch einfach funktioniert, weil der eine dann gesagt hat, ja komm, dann mach du halt erst fertig und dann fährt dein Mitarbeiter aber dafür dann irgendwie später noch weiter, weil mein Mitarbeiter gerade am Melken ist und so. Und man hat sich da irgendwie so geholfen und die waren nachher alle so zufrieden, weil die kannten das gar nicht, weil das war so ein klassischer, waren alles so klassische Milchviehbetriebe, die halt alle ihre eigene Technik hatten. Und nachher hatten die dann halt so ein großes Butterfly-Mähwerk für alle Betriebe zusammen und der Trecker hat dann auch immer weit über 1000 Stunden gemacht und sowas, für die vorher als Einzelbetrieb nie denkbar gewesen wäre, so einen Schlepper so stark auszulasten. Und deswegen habe ich jetzt, ist das schon das zweite positive Beispiel, wo ich jetzt gehört habe heute, dass es sehr gut funktionieren kann. An der Stelle noch schöne Grüße auch an die Quintec, das ist nicht die Maschinengemeinschaft von meinem Ausbildungs. Das war immer sehr lustig, dann auch die Ernteabende, nach Ernteabende oder wenn dann auch zum Beispiel der Silohaufen wird dann immer mit allen zusammen zugedeckt bei jedem Betrieb und dann war immer so ein Get-Together mit, dann kam wohl noch Pizza bestellt und dann wohl noch ein paar Bierchen in der Werkstatt getrunken und hat sehr gut funktioniert. An der Stelle schöne Grüße und
Ja, und wenn das funktioniert, wie du schon sagst, ne, dann macht das ja auch noch mal mehr Spaß. Also ich kann mir vorstellen, da ist Silo abdecken nicht mehr so toll, ne, sondern dann ist das ein, wie du schon sagst, Get Together, da wird noch ein Bierchen getrunken und Pizza gegessen, dann hat man auch viel mehr Spaß. Also ich finde, also das sind ja Dinge, die dich auch mal wieder aus, also wir haben ja eh alle genug Sorgen, ne, drumherum und dann machen wir uns dann gegenseitig mit so Dingen auch noch das Leben schwer, wo ich immer denke oder ich denke das ganz oft, dann können wir uns nicht da wenigstens das irgendwie noch schön machen, in Anführungszeichen. Ich meine, so, das hört sich jetzt salopp an, aber ne, so politische Entscheidungen, was da alles los ist, das können wir eh nicht ändern oder nur schwierig. Und und dann denke ich mir immer so, dann sollte man es doch wenigstens in seinem Dunstkreis sich irgendwie so angenehm wie möglich machen und sich nicht, oder sagen wir mal so, das kenne ich halt hier leider auch zu Genüge vor Ort, sich nicht noch gegenseitig Steine in den Weg legen, die einfach unnötig sind, ne, wo es nur wieder Ärger und Reibereien dann gibt. Das wäre das, was ich mir halt einfach wünschen würde für alle. Ja, bisschen mehr Zusammenhalt oder bisschen viel mehr.
Mit den Worten würde ich sagen, Carina, starten wir jetzt ins lange Mai-Wochenende. Augenzwinkern, sage ich das jetzt hier, sage ich jetzt auch nochmal extra dazu. Ja, Carina, ich freue mich, dass du dabei warst, Willi, dass Willi dabei war. Und an der Stelle habt immer im Kopf, ne, wenn eine Zusammenarbeit entsteht, entsteht da der Gewinn durch die Zusammenarbeit, nicht durch den Kooperationspartner. Das ist für heute mein Credo. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Carina, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne noch eine Bewertung da bei Apple oder Spotify. Ansonsten, Carina, dir einen schönen 1. Mai. Vielleicht mit noch der einen oder anderen Überraschung oder so. Und ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche noch dann. Bis dann.
Kriege ich noch letzte Worte eigentlich?
Genau, Carina, die letzten Worte, wie immer, kriegst du ja. Ich hatte gedacht, mit bis dann bist du jetzt automatisch gemacht, weil das war schon
bei so, meinem Kopf. Ach so, ich dachte, das war jetzt schon so endgültig, da dachte ich, ist schon vorbei. Okay, dann meine letzten Worte auch. Ja, vielen Dank nochmal an Willi Jäger, dass du dabei warst. Ich fand es eine super spannende Folge. Ja, ich wünsche auch allen, dir natürlich auch, Johannes, ein schönes, langes 1. Mai-Wochenende. Tanzt gut in den Mai rein heute Abend. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.